Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Markus im 8. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Es ist zugleich der Predigttext für den heutigen Sonntag, Estomihi. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, heute am Sonntag vor der Passionszeit, am Sonntag Estomihi, wir sind eine menschliche Kirche. Wir feiern eine menschliche Liturgie. Das ist so ein Slogan, mit dem machen heutzutage nicht wenige Kirchen und Gemeinden für sich Werbung. Im Internet, auf anderen Werbeträgern, in Gemeindebriefen von ganz vielen Gemeinden liest man das immer wieder. Wir sind eine menschliche Kirche. Menschliche Kirche zu sein, das klingt ja dann so, dass es offenbar nichts Selbstverständliches, sondern was Besonderes. Ein Markenzeichen von gerade solchen kirchlichen Gruppierungen, ein Markenzeichen von ja gerade solchen Gemeinden. Menschliche Kirche zu sein, das bedeutet dann, wenn man genauer hinguckt, in aller Regel, dass man sich in einer Verkündigung und Praxis vor allem an den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen orientiert. Dass man das sagt, was die gerne hören wollen. Dass man das rauslässt, beiseite schiebt, was da vielleicht nicht mehr so reinpasst in die heutige Definition von Menschlichkeit. Und es sagt natürlich auch, da gibt es andere Kirchen, andere Gemeinden. Das sind keine menschlichen Gemeinden. Weil da werden ja vielleicht Dinge gesagt, die überhaupt nicht reinpassen, die überhaupt nicht zeitkonform sind. Der Predigttext, das Evangelium für den heutigen Sonntag. Da wird uns ein führender Vertreter der Bewegung für eine menschliche Kirche vor Augen gestellt. Petrus heißt er, und man muss ihm auf jeden Fall eines lassen. Er meint es richtig gut. Er möchte ja nur das Beste für Jesus, er möchte nur das Beste für seine Kirche und er möchte nur das Beste für sich selber. Nur dummerweise, einen gewinnt Petrus bei seinem Engagement für eine menschliche Kirche nicht. Und das ist Jesus selber. Geh weg von mir, Satan, oder hinter mich, Satan, tust du die 2017er Luther-Übersetzung übersetzen. Hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. So lautet der Kommentar Jesus zu dem Projekt, das Petrus ihm da vorgeschlagen hat. Also, Jesus, der möchte also gar keine menschliche Kirche. So können wir das heute vielleicht sogar ein bisschen verblüfft feststellen. Ist das, was er ankündigen will? Ist das, was er sagt, dann etwa unmenschlich? Ist unmenschlich das Gegenteil von menschlich? Und nein, sagt Jesus, das Gegenteil von menschlich ist nicht unmenschlich, das Gegenteil von menschlich ist göttlich. Und was göttlich ist, das ist nicht unmenschlich, sondern das ist eigentlich in einem viel tieferen Sinne menschlich, als es der Petrus hier mit seiner Bewegung für eine menschliche Kirche beabsichtigt. Jesus bringt unsere Maßstäbe, die wir so selbstverständlich an die Kirche und ihren Auftrag, die wir oft so selbstverständlich auch an unser Leben anlegen mögen, der bringt die ganz schön durcheinander. Und so wollen wir uns heute Morgen anleiten lassen, dass wir basierend auf den Worten des Sonntagsevangeliums des Predigttextes, dass wir nochmal ganz genau schauen, und nochmal ganz genau für uns überlegen, erstens, was ist menschlich? Und dann auch zweitens, was ist göttlich? Was ist menschlich? Da hatte Petrus in den Versen, die dem Predigttext vorangehen, gerade ein ganz großes Wort ausgesprochen. Du bist der Christus, sagt er. Du bist der Messias, das sagt er zu Jesus. So hat er das bekannt vor der Schar der versammelten Jünger. Für uns ist das heute vielleicht so selbstverständlich geworden, dass wir noch nicht mal ein Gähnen darüber verlieren. Aber der Petrus, damals vermutlich stotternde Knie hat er dabei gehabt, als er das gesagt hat. Du, Jesus, bist der Messias. Jesus ist Christus. Probier das immer meinen Schülern in der Schule beizubringen. Jesus Christus, das ist nicht Vor- und Nachname einer Person, weil so kommt das immer ganz leicht drüber, wenn man es hört, sondern das ist immer schon ein Bekenntnis. Jesus ist der Christus. Jesus Christus. Yeshua HaMashiach, das Hebräische kennt keine Hilfsverben. Das ist ein Bekenntnis. Jesus ist der Christus. Und das ist eine geradezu umwerfende Erkenntnis damals für Petrus. Der da stand, der da vor ihm stand, der war von Gott gesandt, das war der von Gott gesandte Retter. Das war der, auf den das Volk Israel so lange gewartet hatte. Aber kaum hat Petrus sein Bekenntnis beendet, erläutert ihm Jesus auch gleich, was das heißt, was das bedeutet, dass er der Christus, dass er der Messias ist. Er sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Nicht darin besteht der Weg, der Auftrag des Messias, dass er schöne Reden hält. Und sein Weg und Auftrag bestätigt es auch nicht darin, dass er die Römer jetzt aus dem Land vertreibt, dass er jetzt hier vor Ort das Paradies auf Erden errichtet, sondern sein Weg, sein Auftrag, der führt ihn erstmal ganz nach unten. Der führt ihn ins Leiden hinein. Der führt ihn ans Kreuz. Der führt ihn in den Tod. Und klar, Petrus denkt jetzt, wie furchtbar, wie unmenschlich. Da greift Petrus nun ein, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er packt Jesus, schiebt ihn beiseite, versucht ihn daran zu hindern, weiterhin so was Unsinniges zu reden. Weil er, Jesus, er hat doch eine so große Karriere vor sich. Als Messias hat er doch so viele Möglichkeiten, etwas für die Menschen zu tun, groß dabei rauszukommen. Da muss man doch alles verhindern, alles unternehmen, damit das verhindert wird, dass er bald umgebracht wird. Sehr menschlich ist es, was Petrus hier denkt, was Petrus hier tut. Menschlich ist es, Leid grundsätzlich für etwas Schlechtes zu halten, für etwas, was mit allen Mitteln verhindert werden muss, bei Jesus genauso wie bei uns. Menschlich ist es, Jesus als großen Lehrer zu verehren, als bewunderungswürdigen Propheten, als Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit, als beeindruckendes Vorbild. Menschlich ist es, sich und der Bewegung, der man angehört, Erfolg zu wünschen, zu versuchen, alles zu vermeiden, was diesen Erfolg dämpfen oder verhindern könnte. Und ja, ich glaube, auch wir als Christen, wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir uns genau von einem solchen menschlichen Denken bestimmen lassen. Müssen wir uns immer wieder diese Botschaft vom Leiden und vom Sterben Jesu anhören? Ist das Kruzifix noch zumutbar für die Menschen heute? Reicht es nicht, einfach daran zu reden, ja, Gott ist die Liebe, ist immer bei uns, beschützt uns immer? Reicht es denn nicht, einfach irgendwie an Gott zu glauben? Und zu wissen, dass da oben irgendwo ein lieber Vater ist, der auf uns aufpasst? Reicht es denn nicht, die klugen Worte zu beherzigen, die Jesus in der Bergpredigt gesprochen hat? Ja, müssen wir nicht vielleicht ganz bewusst diese Tradition des Christentums überwinden, die den entsetzlichen Tod eines Menschen so verherrlicht, dass sie überall das Folterwerkzeug, dass es abgebildet wird, an dem er zum Tode gekommen ist. Das Kruzifix, der Gekreuzigte, das wird doch heute als abstoßend empfunden. Damit lädt man doch keinen in die Kirche ein. Müssten wir nicht wirklich eine menschenfreundlichere Kirche werden? Eine Kirche, die das Leben feiert und nicht den Tod in den Mittelpunkt stellt? Und nein, liebe Schwestern und Brüder, das sind keine weit hergeholten Gedanken, die ich hier äußere. Solche Diskussionen, die werden geführt. Die werden leider geführt. Die werden in Synoden geführt. Die werden in Kirchenleitungen geführt. In nicht wenigen Landeskirchen werden solche Diskussionen geführt. Dabei geht es ja nicht bloß um das Verständnis des Weges Jesu und seines Auftrags. Es geht auch um unser eigenes Leben. Es geht um unsere eigene Lebensausrichtung. Menschliches Denken, das bedeutet, ich richte mein Leben darauf aus, so viel wie möglich mitzubekommen, so viel wie möglich auszuprobieren, zu erleben, so viel Spaß zu haben, wie nur möglich ist. Menschliches Denken, das bedeutet, das Ziel meines Lebens besteht darin, mich selbst zu verwirklichen, besteht darin, meinen eigenen Vorteil zu suchen und wenn es sein muss, den auch auf Kosten anderer zu suchen. Menschliches Denken, das bedeutet der Glaube. Das ist so ein unverbindliches Angebot. Und dem kann ich Gebrauch machen, wenn es mir nützt, wenn er mir was bringt. Wenn ich vielleicht mal in einer schwierigen Lebenssituation bin, in der ich nicht klarkomme, dann mache ich von diesem Glauben Gebrauch. Dann mache ich von Religion Gebrauch. Da bin ich so ein bisschen religiös. Oder an Weihnachten und Ostern renne ich mal in die Kirche, weil es zur religiösen Prägung dazugehört. Menschliches Denken, das bedeutet, ich lasse mir jedenfalls nicht von Christus und dem Glauben an und in meinem Leben versauen. Wenn es mir Nachteile bringen würde, mich zu Christus zu bekennen, dann halte ich eben lieber den Mund, statt mich vor anderen zu blamieren oder dann vielleicht sogar schikaniert zu werden für meinen Glauben. Wenn es mir zu unbequem ist, meinen Glauben zu praktizieren, dann schränke ich die Praxis eben ein, so weit, bis es mir in meine Lebensplanung, in meinen Terminkalender, in meine Vorstellung von einem schönen Wochenende, an dem ich schön lang ausschlafen kann, passt. Man hat schließlich nur dieses eine Leben. Das muss man genießen. Man wird ja nachher schneller alt, als man denkt. Liebe Schwestern und Brüder, es mag sein, dass wir uns jetzt im Gottesdienst hier gerade innerlich von solchen Gedanken vollkommen distanzieren mögen. Aber kaum sind wir aus dem Gottesdienst draußen, dann werden wir wieder mit denen zu tun bekommen, werden die wieder an uns nagen, die genau solches denken. Und das sind oft liebe Menschen, nette Menschen und freundliche Menschen. Und wie oft würden wir dann vielleicht auch sagen, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Ich komme zum zweiten Punkt. Was ist göttlich? Was ist die wirkliche Alternative zu diesem ja scheinbar einleuchtenden menschlichen Denken? Göttlich ist, so macht es uns Jesus hier deutlich, Gottes Liebe. Und diese Liebe lässt uns Menschen gerade nicht einfach tun, was wir gerne wollen, weil sie sieht, dass wir Menschen uns gerade darin immer wieder verrennen und verirren. Diese Liebe, die gibt uns auch nicht einfach bloß irgendwelche klugen Ratschläge oder macht uns Vorschriften, wie wir Menschen leben sollen, wie wir es selber schaffen können, uns zu retten, uns ein Leben zu sichern, das auf Dauer Bestand hat, sondern diese göttliche Liebe, die sieht ganz klar, dass wir Menschen verloren sind. Und die sieht ganz klar, dass wir Menschen uns selbst nicht retten können. Diese göttliche Liebe, die sieht ganz klar, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um uns Menschen ein Leben zu ermöglichen, das auf Dauer und das in alle Ewigkeit hinein Bestand hat. Und dieser Weg, das ist genau der, den Jesus hier seinen Jüngern und dem Petrus beschreibt. Der Weg, der Jesus ins Leiden bis zum Tod am Kreuz führen wird, am Karfreitag. Göttliche Liebe ist es von daher, dass Jesus hier den Petrus so scharf zurechtweist. Göttliche Liebe ist es, die Jesus davon abhält, auf die Träume des Petrus von einer menschlichen Kirche hereinzufallen. Göttliche Liebe ist es, die Jesus seinen Weg immer weitergehen lässt, bis zum letzten Entsetzensschrei, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um unser Leben ging es Jesus dabei. Es ging ihm um dein Leben und es ging ihm um mein Leben. Für dich und für mich hat er da am Kreuz gehangen, weil die Rettung nicht billiger und nicht einfacher zu haben war. Und an diesem Leben, das er für dich und mich am Kreuz erworben hat, will Christus nun auch dir und mir Anteil geben. Und ich glaube, den Anteil, den hat er uns schon längst gegeben. In der Taufe hat er uns das Versprechen gemacht. Er nimmt dich an mit deinem Leben. Er will dir Anteil geben an seiner Auferstehung. Und wenn du dieses Versprechen annimmst, dann wird das, was er dir in der Taufe gesagt hat, in deinem Leben wirksam werden. Genau das ist göttlich, dass du in Verbindung mit Christus das Leben, das ewige Leben empfangen sollst. Und deshalb ruft dir Christus dasselbe zu, was er auch Petrus und den anderen Jüngern zugerufen und gesagt hat. Bleib, wo du bist. Kling dich bloß nicht aus dieser Gemeinschaft. Geh weg von mir, Satan. So ist es in der 84er Lutherbibel übersetzt und ich gebe zu, ich benutze immer noch die 84er Lutherbibel für meine Predigten. Wörtlich, und da hat die 17er vollkommen recht, sagt Jesus nämlich zu Petrus, hinter mich, Satan. Kling dich nicht aus. Petrus, glaub doch nicht, du könntest aus einer Zuschauerperspektive heraus beurteilen, was gut und richtig für dein und mein Leben ist. Was gut und richtig, was göttlich ist, das erfährst du einzig und allein, wenn du hinter mir bleibst, wenn du in meiner Nachfolge bleibst, wenn du mir nachfolgst mit deinem ganzen Leben, wenn du in meiner Gemeinschaft lebst. Und nee, Jesus zwingt uns nicht in diese Gemeinschaft und er hält uns auch nicht mit Zwang in ihr fest. Wer mir nachfolgen will, so beginnt Jesus seine Rede an das Volk hier. Jesus lässt den Menschen, der lässt auch uns die Freiheit, Nein zu ihm zu sagen. Der lässt uns die Freiheit, dass wir in der Zuschauerrolle verharren und damit das wirkliche Leben verpassen. Aber er wirbt, er lädt ein, den Weg gemeinsam mit ihm zu gehen, auch wenn dieser Weg menschlich gesehen widersinnig erscheinen mag. Das Leben mit ihm in seiner Nachfolge, das kann Ablehnung mit sich bringen. Spott, Verleugnung, Schikanen, Gefängnis, Folter und auch den Tod. Und nein, das sind jetzt keine Gedankenspiele, die ich mir hier mache. Das ist Realität. Das ist für viele Christen in Ländern dieser Welt bis heute Realität. Aus menschlicher Perspektive betrachtet, ist das der absolute Irrsinn, was sie da machen. Sie versauen sich ein scheinbar gutes Leben, nur weil sie nicht dazu bereit sind, auf Distanz zu Christus zu gehen, weil ihnen die Gemeinschaft mit Christus mehr bedeutet als ein bequemes Leben, als die Freiheit, als die Gesundheit und oft auch mehr als dieses irdische Leben überhaupt. So viele Christen haben in den letzten 2000 Jahren die Wahrheit des Wortes Christi erfahren. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Dann was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Und wir, was bedeuten uns diese Worte? Was bedeutet uns das Leben in der Nachfolge unseres Herrn? Glauben wir vielleicht noch allen Ernstes, wir könnten ein bisschen Christ sein, so ganz unverbindlich unseren Glauben praktizieren, so ein bisschen nebenbei religiös sein, ohne Nachteile und ohne Verzicht? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So ruft es Jesus dem Volk damals und so ruft er uns das auch heute Morgen persönlich zu. Mit dem Kreuz meint Jesus nicht unseren, keine Ahnung, eingewachsenen Fußnagel, unseren Infekt oder den Ärger mit unserem Übergewicht, sondern mit dem Kreuz meint Jesus, so führt er es im Weiteren aus, ganz konkret Leben um seinetwillen, um des Evangeliums willen. Und genau mit diesem Kreuz, habe ich das Gefühl, tun wir uns immer wieder so schwer. Möchten wir uns ja oft nicht mal mit einer Mini-Version des Kreuzes zufrieden geben, das Jesus für uns bereithält? Können wir Christus allen Ernstes in die Augen blicken und ihm erklären, es sei ein schweres Kreuz für uns, das wir tragen müssen? Vielleicht, wenn wir sonntagmorgens rechtzeitig aus dem Bett gequält in Richtung Kirche gehen? Wollen wir allen Ernstes behaupten, es sei ein schweres Kreuz, einen Termin abzusagen oder Termine so zu legen, dass sie nicht mit dem Gottesdienst kollidieren? Oder wollen wir Ernstes behaupten, es sei für uns im echten Leben verbunden, uns in unserem Alltag als Christen erkennen zu geben? Christus nimmt kein Blatt vor den Mund. Er macht uns schon sehr deutlich, wer sich hier auf Erden von ihm, Christus, lossagt, um Nachteile zu vermeiden, wem hier auf Erden ein bequemes Leben lieber ist als ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus, der muss damit rechnen, dass Christus sich auch am Ende im letzten Gericht von ihm lossagt und von ihm nichts wissen will. Menschliches Denken reicht eben viel zu kurz. Es sieht nicht, dass am Ende unseres irdischen Lebens nicht einfach bloß der Tod, sondern das Gericht Gottes steht. Ein Gericht, in dem wir uns verantworten müssen für die Entscheidungen, die wir gefällt haben, ob wir unser Leben verloren oder gewonnen haben. Und doch will Christus uns mit seinen Worten gerade keinen Druck machen. Ganz im Gegenteil. Er will uns immer wieder klarer erkennen lassen, was er für uns getan hat und wie sehr wir in unserem Leben darauf angewiesen sind. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? So fragt Christus. Und die Antwort: Nichts kann er geben. Überhaupt nichts kann er geben, um sich aus Gottes Gericht loszukaufen. Nicht mit allem Geld, hinter dem wir in diesem Leben hergelaufen sind, das wir angespart haben. Nicht mit unseren guten Werken und unserem anständigen Leben. Und auch nicht mit unserer Bereitschaft zu Opfer und Verzicht. Freikaufen, loskaufen, kann uns einzig und allein Christus selber mit seinem Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat, mit seinem Weg ans Kreuz, der allem menschlichen Denken zuwider ist und der doch in Wirklichkeit unsere einzige wahre Hoffnung darstellt. Das soll unser Leben immer tiefer prägen, was er für uns getan hat. Das soll uns immer lieber, immer wichtiger werden. Und deshalb werden wir auch am Mittwoch, am Aschermittwoch, in die 40 Tage der Passionszeit starten, wo wir uns das ganz bewusst vornehmen dürfen, dass uns das Kreuz, dass das, was er getan hat, dass uns das immer wichtiger wird, dass das einen wichtigeren Platz in unserem Leben einnimmt. Und wir gehen diesen Weg. Wir gehen ihn nicht allein. Wir gehen ihn immer in Gemeinschaft mit ihm, der uns vorausgegangen ist, der zu uns sagt, der dir und mir persönlich sagt, hinter mich, geh hinter mir, folge mir nach. Und es ist gut, wenn wir uns immer an dem ausrichten, was göttlich ist. Nicht ausrichten an dem, was menschlich ist. Jesus sagt, hinter mich, sei mein Nachfolger. Und die Passionszeit, die lädt uns ein, dass wir das ganz bewusst mal in diesen 40 Tagen vor Ostern einüben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.